Ja, liebe Geschwister, Gnade und Friede sei mit euch, von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich wünsche euch auch frohe Ostern. Ich freue mich, heute hier zu sein. Und wir werden heute aus dem Wort Gottes hören. Ich möchte euch bitten, aufzuschlagen den ersten Korintherbrief, Kapitel 15, ab Vers 1. Und die Textgrundlage der Predigt wird sein 1. Korinther 15, Verse 1 bis 33. Und hier auf eurem Gottesdienstblatt ist da eben auch da die Gliederung drauf. Das sind die fünf Punkte, in die ich den Bibelabschnitt gegliedert habe. Erstens die Apologetik der Auferstehung. Zweitens die Notwendigkeit der Auferstehung. Drittens die Ordnung der Auferstehung. Viertens die Ethik des Todes. Und fünftens die Ethik der Auferstehung. Und wir beginnen, auf Gottes Wort zu hören. 1. Korinther 15, ab Vers 1. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch fest steht. Durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften, und dass er den Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben. Etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Denn ich bin der geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Ob es nun aber ich sei oder jene, so verkündigen wir und so habt ihr geglaubt. Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen dann etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich. Und vergeblich auch euer Glauben. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft. Danach das Ende, wenn er das Reich Gottes dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod besiegt. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass ihm alles unterworfen ist, so ist offenbar, dass derjenige ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allen sei. Was würden sonst die tun, die sich für die Toten taufen lassen, wenn die Toten gar nicht auferweckt werden? Weshalb lassen sie sich denn für die Toten taufen? Und warum begeben auch wir uns stündlich in Gefahr? So wahr ihr mein Ruhm seid, den ich habe in Christus Jesus, unserem Herrn. Ich sterbe täglich. Wenn ich als Mensch in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft habe, was nützt es mir, wenn die Toten nicht auferweckt werden? Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Lasst euch nicht irreführen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Werdet doch wirklich nüchtern und sündigt nicht. Denn etliche haben keine Erkenntnis Gottes. Das sage ich euch zur Beschämung. Wir möchten beginnen mit dem ersten Punkt. Die Apologetik der Auferstehung, das sind die Verse 1 bis 11. Apologetik ist ein Fremdwort aus dem Griechischen, das bedeutet, dass man Gründe findet für den Glauben, dass man versucht, den Glauben zu verteidigen. Und gerade bei der Auferstehung, um die es heute geht, um die Auferstehung, um die leibliche Auferstehung von Jesus Christus, ist besonders wichtig, dass wir darüber nachdenken, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist, also wirklich, dass das Grab leer war vor 2000 Jahren. Und interessanterweise führt Paulus hier zu Beginn des 15. Kapitels Augenzeugen an. Ja, er sagt, das Grab war leer, Jesus ist auferstanden und es gibt Augenzeugen dafür. Die Jünger haben das gesehen, 500 Leute auf einmal, und letztlich ist er auch mir erschienen. Und das ist ganz entscheidend, das zu sagen, weil viele Leute, die das Christentum angreifen oder sagen, nein, das ist nur so ein Mythos oder eine Fabel, der Jesus ist gar nicht wirklich auferstanden, das haben die sich nur ausgedacht, ist wichtig, dass wir daran festhalten, dass auch selbst in der Schrift selbst auf Augenzeugen verwiesen wird. Ein Hinweis darauf ist nämlich, wenn sich nun die Schreiber des Neuen Testamentes das ausgedacht hätten, also sagen wir, denken uns jetzt eine Religion aus, dann hätten sie nicht auf Augenzeugen verwiesen. Weil es wurde ja zu der Zeit zu den Korinthern geschrieben, das war also eine Art öffentliches Dokument, das heißt, jeder konnte sich darüber ein Bild machen, ob Jesus wirklich auferstanden ist. Diese Zeugen, die benannt werden, manche waren schon tot, viele haben aber noch belegt. Das heißt, die waren prinzipiell befragbar. Also wenn man sich das hätte ausdenken wollen, hätte man nicht auf Zeugen verwiesen, weil das wäre eine Riesengefahr gewesen, dass das ganze Lügengebäude dann zusammenbrechen würde. Das heißt, die Tatsache, dass Paulus auf Augenzeugen verweist, ist ein Hinweis darauf, dass es wirkliche Augenzeugen der wirklichen Auferstehung gegeben hat. Ein weiterer Punkt für die Echtheit der Auferstehung, ein weiterer Hinweis, ist das leere Grab. Zu keiner Zeit in der Geschichte wurde die Tatsache des leeren Grabes bestritten. Was bestritten wurde, ist die Auferstehung, aber das Grab war leer, da waren sich alle einig, sowohl Befürworter als auch Gegner. Wir finden das dann am Ende vom Matthäus-Evangelium, als die Pharisäer nochmal zu dem Pilatus gehen und sagen, ah, uns ist da noch was eingefallen. Jesus hat gesagt, er würde auferstehen, bitte gibt uns mal eine Wache, nicht, dass seine Jünger noch den Leichnam stehlen. Dann sagt er, alles klar, und dann bekommen sie so eine römische Wache. Ja, und Jesus steht ja dann wirklich von den Toten auf, diese römische Wache kommt zurück zu den Pharisäern, erzählt ihnen das, und die sagen, nein, das kann nicht sein, wir geben euch jetzt Geld, und ihr sagt allen, seine Jünger sind in der Nacht gekommen, als ihr geschlafen habt, und die haben dann den Leichnam gestohlen. Deswegen ist Geld. Und wir werden vor Pilatus das regeln, dass er keine Ärger kriegt. Ja? Das ist ganz spannend. Zum einen ist es so, dass römische Wachen eigentlich nicht eingeschlafen sind bei ihrer Wache. Da stand die Todesstrafe drauf, wenn man bei der Wache eingeschlafen ist. Das war also unmöglich. Sie sind auch nicht eingeschlafen, sondern der Engel ist ihnen erschienen. Deswegen sind sie ohnmächtig geworden. Und die Jünger haben Jesu Leichnam nicht gestohlen. Ja, also wir sehen hier daran, die Römer, die Wachen, die haben den Leichnam nicht gestohlen. Die hatten kein Interesse daran. Die Pharisäer haben den Leichnam nicht gestohlen. Wenn sie ihn gestohlen hätten, dann hätten sie ja als Petrus und Johannes die Auferstehung verkündet und gesagt, nein, nein, ihr lügt, hier ist der Leichnam. Und dann wäre das ganze Christentum gar nicht erst entstanden. Ja. Und die Jünger selber haben den Leichnam auch nicht gestohlen, weil sie sonst für eine Lüge gestorben wären. Ja, ich denke, es ist sehr unwahrscheinlich zu sagen, dass man auf die Straßen geht und sagt, Jesus ist auferstanden und man lässt sich letztendlich dafür dann auch wieder umbringen, weil alle Apostel, alle Jünger bis auf der Johannes ja den Märtyrertod gestorben sind. Also nochmal, warum sollten sie eine leibliche Auferstehung verkündigen, wenn sie wussten, dass es nicht so war und selber dafür in den Tod geht, das ist unwahrscheinlich. Das heißt, eine Erklärung dafür, dass das Grab wirklich leer war, die beste Erklärung, die wir haben, die uns auch die Schrift gibt, ist, dass die Auferstehung tatsächlich stattgefunden hat. Ja, wenn wir alle Hinweise hier zusammennehmen, ist das die beste Erklärung. Weiterer Punkt, was wir heute auch in der Schriftlesung gehört haben, ist, dass auch Frauen als erste Augenzeuginnen genannt wurden. Zu dieser Zeit galt eine Aussage einer Frau nichts. Das heißt, wenn man sich das hätte ausdenken wollen, hätte man jemanden mit mehr Autorität genommen, hätte man gesagt, ja, Petrus oder Johannes waren die Ersten, man hätte Frauen gar nicht erwähnt, das hätte die Sache unglaubwürdiger gemacht. Und eine Erklärung, warum man Frauen als erste Augenzeugen beschrieben hat, ist, dass sie wirklich die ersten Augenzeuginnen waren. Ja? Und das sind alles Hinweise darauf, dass wir auch zusätzlich zu dem Zeugnis der Schrift von einer tatsächlichen Auferstehung ausgehen können. Dann möchte ich jetzt zu dem zweiten Punkt kommen, die Notwendigkeit der Auferstehung. Das sind die Verse 12 bis 22. Ja. Und das ist sehr interessant, weil Paulus sich hier oft wiederholt. Und die Kernaussage, die er trifft, also in der Gemeinde gab es einige Leute, die eben gesagt haben, es gibt keine Auferstehung der Toten. Und er sagt ganz einfach, wenn es allgemein keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist Jesus Christus auch nicht von den Toten gekommen. Das ist einfach diese logische Kette. Wenn es keine Auferstehung gibt, ist Jesus nicht auferstanden. Das heißt, wenn ich von der Auferstehung des Christus ausgehe, muss ich auch glauben können, dass Tote auferstehen können. Jetzt sagt er, wenn Christus nicht auferstanden ist, so ist euer Glaube nichtig. Warum ist der Glaube nichtig? Ja, weil wir dann eine Lüge glauben. Also wenn wir glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und er nicht auferstanden ist, dann glauben wir eine Lüge. Dann ist es nicht wahr. Dann ist es auch wirklich egal, wie gut uns das tut oder wie sehr uns das hilft in unserem Leben. Letztendlich würden wir unseren Glauben, unser Leben auf eine Lüge bauen. Das wäre ein Riesenproblem. Da ist es wichtig zu verstehen, dass wir hier nicht einer Lüge nachfolgen. Und Paulus sagt eben, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wäre unser Glaube nichtig und wir wären sogar noch in unseren Sünden. Und das finde ich ganz spannend, die Formulierung. Also, wenn ich das jetzt schreiben würde, dann würde ich sagen, naja, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist das ganze Christentum nicht wahr und dann sind wir auch nicht Sünder und dann gibt es wahrscheinlich auch keinen Gott und dann ist sowieso alles falsch. Aber für Paulus, er sagt, auch wenn die Auferstehung nicht stattgefunden hätte, dass wir Sünder sind, das ist klar. Und dass wir Schuld vor Gott haben. Ja, das wird hier interessanterweise davon nicht berührt. Also unsere Sündhaftigkeit würde bestehen bleiben. Aber warum ist das so tragisch? Warum ist das so tragisch, wenn es keine Auferstehung geben würde? Warum wäre unser Glaube dann so schlimm? Warum wären wir sogar schlimmer als die Heiden? Warum wären wir die elendsten aller Menschen, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden wäre? Jetzt möchte ich erst nochmal darüber sprechen, was für eine Art Existenz wir als Menschen denn hätten, wenn es kein ewiges Leben geben würde. Also wenn es keine Auferstehung von den Toten geben würde und wenn dieses Leben hier wirklich alles wäre, was wir hätten. Die große Tragik des Lebens ist der Tod. Ja, das ist eigentlich unser großes Problem, über das wir auch als Christen, denke ich, sehr selten nachdenken und was viele andere Menschen gerne verdrängen, ist, dass wir alle sterben werden. Okay? Sogar hier in der Gemeinde ist es mir irgendwie unangenehm, das auszusprechen, weil das einfach so anstößig ist, ja? Dass wir alle sterben werden, obwohl das jeder weiß. Das ist so eine der wirklich wenigen Gewissheiten, auf was sich alle einigen. Man ist geboren und man wird sterben. Das ist soweit klar. Krankheiten sind Vorboten des Todes letztendlich, seine Konsequenz des Sündenfalls. Und selbst neues Leben wird in Schmerzen geboren. Also da ist eigentlich auch schon der Vorgeschmack des Todes mit dabei, obwohl da so viel Freude ist mit neuem Leben. Ja? Die schlimmsten Momente meines Lebens waren tatsächlich, als mein Opa gestorben ist. Ja? Das war das Allerschlimmste für mich. Als ich die Nachricht, ich war der Erste meiner Familie, der die Nachricht bekommen hat vom Krankenhaus, weil alle anderen arbeiten waren. Ich war zu Hause und wurde angerufen. Und das war einfach nur furchtbar. Und dann ihn dann zu sehen und da habe ich auch zum ersten Mal im Leben einen Toten berührt. Das war einfach furchtbar. Und natürlich dann die Beerdigung als solche. Und danach hat man sich dann wieder einigermaßen gefangen. Und das ist wirklich diese Realität des Todes, der eigenen Sterblichkeit, ist eigentlich so das Allerschlimmste, was es gibt. Und wenn wir darüber nachdenken, denke ich, würde eigentlich jeder sagen, ja, so ist das. Ich möchte mal was zitieren. In den 70er Jahren, 1973, ist ein Buch erschienen mit dem Titel Die Überwindung der Todesfurcht von Ernest Becker. Und ich möchte mal hier was draus zitieren, was der auch über den Tod geschrieben hat. Aus der Perspektive des unerlösten Menschen, der keine Ewigkeitsperspektive hat. Zitat von Ernest Becker. Was bedeutet es, nur ein Tier mit Selbstwahrnehmung zu sein? Der schiere Gedanke ist anstößig, ja monströs. Es bedeutet, dass man weiß, dass man Wurmfutter ist. Das ist der Terror, aus dem Nichts entstanden zu sein, einen Namen zu haben, selbstbewusst zu sein, tiefe innere Gefühle zu besitzen, Lebensdrang und den Wunsch nach Ausdruck zu spüren, nur um letztlich zu sterben. Zitat Ende. Ja? Also das ist das, wo wir, wenn wir darüber nachdenken, wo wir uns eigentlich alle einig sind, eigentlich ist das die große Tragik des Lebens, dass es endet, dass wir sterblich sind. Und Paulus sagt jetzt, aber wenn wir an einen Jesus glauben, der nicht auferstanden ist, sind wir noch schlimmer dran. Dann sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Dann sind wir sogar elender als die, die sich selber als Wurmfutter sehen. Ja, dann sind wir noch, wären wir noch armseliger, weil wir letztendlich einer Lüge hinterherlaufen würden. Wenn es keine Auferstehung geben würde, wären die Menschen, die nicht da, also die einfach nur sich mit dieser Tragik abfinden müssten, wären wenigstens noch ehrlich. Und wir würden noch in einer Lüge verharren. Ich denke, das ist jetzt deutlich geworden. Aber, jetzt sagt Paulus eben, gegen Ende, dass Jesus auferstanden ist. Ja, also Jesus ist auferstanden. Und das heißt, wir sind auch nicht mehr in unseren Sünden, wenn wir an ihn glauben. Bitte schlag mal mit mir auf das 4. Kapitel im Römerbrief. Da wird das nochmal ein bisschen erklärt, was das mit der Auferstehung und den Sünden zu tun hat. Römer 4, hier geht es besonders um die Verse 23 bis 25, aber ich lese mal ab Vers 18. Es geht um den Abraham, der hier angesprochen wird. Er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Samen sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch den Glauben, er verzweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, also Gott, auch zu tun vermag. Darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. Es steht aber nicht allein um seine Würde geschrieben, dass es ihm angerechnet worden ist, sondern auch um unsere Willen, denen es angerechnet werden soll. Wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat, ihn, der um unserer Übertretungen willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Ja? Und das ist der Kern, dass die Kreuzigung Jesu Christi, an der er unsere Schuld an unserer Stelle, also die Schuld der Gläubigen, gesühnt hat, indem er den Zorn Gottes über alle Sünde aller Gläubigen getragen hat, diese Kreuzigung und die Auferstehung, an die wir heute denken, die gehören zusammen. Weil dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, zeigt, dass Gott dieses Opfer angenommen hat. Jesus wurde auferweckt um unserer Rechtfertigung willen. Diese beiden Tage, die Kreuzigung, Golgatha und der Ostersonntag, der Auferstehungstag, die Auferstehung, das gehört untrennbar zusammen. Gott hat Jesus aus den Toten auferweckt, auch um unsere Rechtfertigung willen. Es zeigt, dass Gott das Opfer angenommen hat. Wie Paulus eben sagte, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wären wir noch in unseren Sünden. Kreuzigung alleine reichte nicht aus, aber in Verbindung mit der Auferstehung ist unsere Erlösung dann komplett. Kommen zum dritten Punkt, die Ordnung der Auferstehung. Das sind die Verse 23 bis 28. Ja, hier ist einfach zu sagen, dass es eben eine Ordnung gibt, einen Ablauf. Jesus ist der Erste, der auferstanden ist. Danach werden wir ihm folgen. Er ist der Erstling der neuen Schöpfung. Und alle Feinde Gottes werden besiegt. Und zuletzt wird der Tod besiegt. In Kapitel 15 auch, in den Versen 54 und 55, wird Paulus noch schreiben: Der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Also ist ganz wichtig, die Auferstehung ist unser Garant dafür, dass einmal der Tod wirklich überwunden sein wird. Wir alle müssen auch noch sterben, aber es wird eine Auferstehung aller Menschen geben oder ein ewiges Leben, wo Gott alle Tränen abwischen wird und dann wird es auch keinen Tod mehr geben. Also diese ganze Tragik, die ich eben versucht habe darzuzeigen, das ganze Problem der Sterblichkeit, Gott wird das ultimativ lösen. Und dann heißt es nämlich in Vers 28, wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit, und das ist das Ziel des Ganzen, Gott alles in allen sei. Also das Ziel der Auferstehung, der ganzen neuen Schöpfung, ist letztendlich die Verherrlichung Gottes. Das ist der Kern, damit Gott alles in allen sei. Gott wird alle seine Feinde unterwerfen und seine Herrschaft in Ewigkeit voll und ganz aufrichten. Das Ziel der Auferstehung, das ultimative Ziel ist, dass Gott verherrlicht wird und dass er alles in allen sei. Und wir denken auch an Römer 11, Vers 36, von Gott und durch Gott und zu Gott sind alle Dinge, auch die Auferstehung. Ja, wir sind jetzt in großen Schritten durch die Verse gegangen. Jetzt möchte ich noch auf die letzten Verse der angegebenen Predigtstelle eingehen, kommen zum vierten Punkt. Verse 29 bis 32, die Ethik des Todes. Also Ethik ist die Lehre von dem rechten Handeln oder von dem Guten. Und das ist jetzt nochmal eine Verknüpfung zu dem, was ich vorher schon gesagt hatte, die Tragik der Sterblichkeit. Ich lese das nochmal vor, Verse 29 bis 32. Was würden sonst die tun, die sich für die Toten taufen lassen, wenn die Toten gar nicht auferweckt werden? Weshalb lassen sie sich denn für die Toten taufen und warum begeben auch wir uns stündlich in Gefahr? So wahr ihr mein Ruhm seid, den ich habe in Christus Jesus, unserem Herrn. Ich sterbe täglich, wenn ich als Mensch in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft habe. Was nützt es mir, wenn die Toten nicht auferweckt werden? Hier zitiert Paulus aus Jesaja, der die Haltung des abgehörten Volkes Gottes deutlich wird. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Und das ist die Ethik des Todes, das ist die Ethik eines Menschen, der keine Auferstehungshoffnung hat, der nicht von einem ewigen Leben ausgehen kann, der sich selbst letztendlich als Wurmfutter ansehen muss. Denn, wenn man wirklich ehrlich ist, die Endlichkeit des menschlichen Lebens geht einher mit dessen Sinnlosigkeit. Ja? Das ist der Kern, wenn es kein ewiges Leben gibt, da gibt es letztendlich keinen ultimativen, keinen wirklichen Sinn im Leben. Man würde dann sagen, ja gut, die Leute sagen dann so Sachen wie, ja, der Sinn deines Lebens ist, dass du dir einen Sinn gibst. Oder ja, der Sinn ist immer auch vorläufig, aber nicht beliebig oder irgendwie in diese Richtung. Wenn man von der Evolutionstheorie ausgeht, wird man sagen, ja, das macht Sinn, was dem Überleben dient. Okay, aber das befriedigt einen dann eigentlich auch nicht. Also wenn man auch philosophisch ehrlich ist, muss man sagen, wenn man von der Endlichkeit des Lebens ausgeht und auch davon ausgeht, dass es keinen Gott gibt, kann man letztendlich einen Wert oder einen Sinn nicht wirklich definieren. Und wenn man ehrlich ist, muss man dann sagen, man ist eigentlich der Sinnlosigkeit preisgegeben. Ja? Um ein Beispiel zu geben, also wenn es, wie gesagt, keinen Gott und kein ewiges Leben geben würde, dann wäre eigentlich unser Leben so, wie als würden alle Menschen auf einer Brücke laufen, aber die Brücke führt ins Nichts. Am Ende würden dann alle runterfallen, nämlich in den Tod. Und auf diesem Weg macht es eigentlich keinen Unterschied vom Ende her, wie sinnerfüllt sich der Einzelne gefühlt hat oder wie wenig sinnerfüllt auf der Brücke. Weil der Weg ist der gleiche und alle fallen am Ende runter. Und das wäre eben unser Ausblick. Und wenn das der Ausblick ist, und das sagt Paulus hier, dann ist man eben in diesem moralischen Zerfall. Dass man sagt, ich muss jetzt alles für mich rausholen, man lebt nur einmal. Und hier ist eben die Schlemmerei oder die Maßlosigkeit genannt. Man könnte auch von Egoismus sprechen oder von Hedonismus. Also dass ich jetzt meinen Spaß haben will, jetzt meine Lust befriedigen möchte und nach mir wissen, wie man das dann ausdrücken will. Und dann sind all diese guten christlichen Tugenden wie Selbstlosigkeit, um anderen zu dienen, das ist dann eigentlich nicht mehr dran. Ja? Weil wenn wir wirklich aus dem Nichts kommen und in das Nichts gehen, dann ist unser Leben ein großes Nichts, letztendlich eine Veranstaltung des Nichts. Und das ist die Perspektive der unerlösten Menschen, die keine Auferstehungshoffnung haben. In Philipper 3 sagt dann Paulus noch, da spricht er eigentlich über Irrlehrer in der Gemeinde, aber er sagt, das sind Leute, die sind Feinde des Kreuzes, ihr Gott ist der Bauch. Ja, und das wäre dann die Haltung eines Menschen. Letztendlich ist der eigene Gott, ist der Bauch dann der Gott, den man hat, den man anbietet. Ja. Und so ist es bei uns nicht, so soll es bei uns nicht sein und so muss es auch bei uns nicht sein. Wir kommen jetzt zum letzten Punkt der Predigt, die Ethik der Auferstehung. Das sind nun die letzten beiden Verse. Dort sagt Paulus, lasst euch nicht irreführen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten, werdet doch wirklich nüchtern und sündigt nicht. Und etliche haben keine Erkenntnis Gottes, das sage ich euch zur Beschämung. Also der erste Punkt ist der, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten, ja, es ist sprichwörtlich geworden. Jesus ist auferstanden, es gibt einen Gott, es gibt das ewige Leben, wir werden aufgrund seiner Gnade auferstehen und deswegen müssen wir und sollen wir nicht so leben, wie wir Menschen, wenn das nicht so ist. Ja? Dann sagt er auch, und halte dich auch nicht zu sehr an diese Menschen, denn das wird einen Einfluss auf dich haben. Ja, und das kennen wir alle. Unsere Umgebung prägt uns auch. Ich merke das, wenn ich mit Leuten zusammen bin, die eine etwas flapsigere oder auch zynische Sprache haben, hat das auch einen Einfluss auf meine Sprache. Das merke ich dann, und wenn es anders ist, ist das wieder anders. Also unsere Umgebung hat einen Einfluss auf uns und Paulus sagt, okay, pass auf, häng nicht mit den Leuten ab, deren Gott ihr Bauch ist. Wir sollen nüchtern sein, ja? Wir müssen uns nicht mehr berauschen, das ist ja auch dieser Punkt, wenn ich keine Auferstehungshoffnung habe und diese innere Tragik, die sich in mir abspielt, als ungläubiger Mensch, die muss ich irgendwie unterdrücken mit Rauschen, diesen Sachen. Paulus sagt, nein, wir sind nüchtern, wir sollen nüchtern sein, wir sollen uns nicht berauschen. Und wir sollen auch nicht sündigen. Ja? Denn Jesus ist für uns gestorben am Kreuz, er ist um unsere Rechtfertigung willen auferstanden. Aus Gnade haben wir das ewige Leben, das ist jetzt schon so sicher, als wären wir schon da. Und deswegen sollen wir auch aus Dankbarkeit dafür Gottes Gebote halten. Das sicherlich schon aufgehört, nicht um errettet zu werden, sondern weil wir errettet sind. Das ist unsere Motivation aus Dankbarkeit. Aber aus der Auferstehung ergibt sich auch wirklich ein Befehl an uns, nicht zu sündigen. Das wird auch hier sehr deutlich. Ja, und dann am Ende sagt er, viele von euch haben keine Erkenntnis Gottes, das sage ich euch zur Beschämung. Man soll also Gottes Erkenntnis haben. Denkt auch nochmal an Vers 28, am Ende wird ja Gott alles in allen sein. Und die Auferstehung gibt es ja nur deswegen, damit Gott letztendlich alles in allen ist, dass er verherrlicht wird. Und wenn die Auferstehung auch wiederum Motivation und Grundlage für unser gottgefälliges Leben ist, dann soll auch das wieder zur Erkenntnis Gottes führen, dass wir jetzt schon anfangen, immer mehr erkennen, dass Gott alles in allen ist, dass Gott der Herr ist und dass wir immer mehr so werden, wie er ist und jetzt schon einen Teil von dem erkennen, wie es in Ewigkeit und voll und ganz sein wird. Ja, ich möchte schließen, möchte noch ein paar Verse vorlesen aus dem Philipperbrief. Bitte schlag nochmal mit mir auf. Philipper 3, Verse 7 bis 11. Dort ist auch nochmal die Auferstehung angesprochen in Verbindung mit unserem Wandel. Philipper 3, Vers 7. Und hier spricht der Paulus, der an die Auferstehung glaubt. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Und in ihm erfunden werde, nämlich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange.